Erfahrungen von Devotis. Ein langes, gesegnetes, glückliches, göttliches Leben. 3 Jahrzehnte mit Swami. Wenn Menschen fragen, was Swami für uns bedeutet, reichen nur die einfachsten Worte aus. Christiane, für mich ist Swami mein neues Leben, ein neuer Sinn und ein neuer Anfang. Das ist es, was er mir bedeutet. Walter, und für mich ist er ganz einfach Gott. Nach mehr als 30 Jahren der Reise zu seinen Lotusfüßen und jährlichen Besuchen in Puttaparthi seit den frühen 1990er Jahren kann ich zu keinem anderen Schluss kommen. Wir sind jenseits aller Worte dankbar für die Chance, ihn kennenlernen zu dürfen. Noch dankbarer, dass wir ihn lieben und verehren durften. Und am dankbarsten sind wir dafür, dass wir ihm dienen durften. Bhagavan sagte einmal zu seinen Studenten, dass der höchste Segen im Leben darin besteht, ihm zu dienen. Das ist es, was wir seit über 3 Jahrzehnten gemeinsam tun. Doch es begann nicht mit Freude, es begann mit einer Ehekrise. Wie wir zu Swami kamen. Christiane, ich bin als Katholikin in Deutschland aufgewachsen, als Tochter des Küsters und war von Kindheit an tief in die Rhythmen des Glaubens eingebunden. Als ich Walter heiratete, einen Protestanten, schloss mich die katholische Kirche damals von den Sakramenten aus, die mein Leben geprägt hatten. Der Schmerz war tief, mein Glaube war ins Wanken geraten und für viele Jahre war er einfach verschwunden. Erst durch unsere Kinder kehrte er langsam zurück, als sie ihre Erstkommunion feierten. Auch Walter fand in diesen Jahren wieder festen Boden unter den Füßen und unsere Familie fand zum Glauben zurück. Doch nach 20 Ehejahren begann unsere Ehe selbst Risse zu bekommen. Ich betete um Führung. Ich versuchte es mit Astrologie, Beratung und allem, was uns helfen könnte, einen Weg nach vorne zu finden. Schließlich sagte ich zu Walter, ich kann nur weitermachen, wenn wir eine Therapie machen. Im Oktober 1991 führte uns diese Entscheidung zu einem Ehepaar, das als Therapeuten arbeitete. An ihrer Wand hing ein kleines Foto eines indischen Mannes in einer orangefarbenen Robe. Wir hatten ihn noch nie zuvor gesehen. Sie erzählten uns Geschichten über ihn, die für mich alle böhmische Dörfer waren, und ich konnte einfach ihnen nicht folgen. Aber sie drückten uns 2 Bücher in die Hand, Walter erhielt John Hislops, mein Baba und ich bekam Phyllis Crystals Buch mit dem Titel »Die ultimative Erfahrung«. Sie luden uns ein, sich in ihrer Gruppe auf deren jährliche Reise nach Puttaparthi anzuschließen. Walter war sofort begeistert. Ich fragte mich, was um alles in der Welt wir in Indien wollten, wo wir doch nicht einmal die Sprache dort kannten. Aber ich fuhr mit. Im Januar 1992, 3 Monate nachdem wir sein Bild zum ersten Mal gesehen hatten, standen wir vor Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Das erste Interview. Diese erste Reise fühlte sich fast wie Urlaub an. Swami war für 8 Tage nach Bombay, heute Mumbai, gereist und wir hatten Zeit, die Gegend zu erkunden. Als er zurückkehrte, hatten wir Darshan, einen geheiligten Anblick des Göttlichen, und flogen dann nach Hause. Für uns war er immer noch ein Fremder. Bei der zweiten Reise ein Jahr später hatten wir den Mut, ihn um ein Interview zu bitten. Walter, Swami fragte mit seiner sanften Bestimmtheit, »Was wollt ihr?« Ich sagte, dass ich ein Interview möchte. Er ließ mich noch einmal laut sagen, obwohl ich schüchtern war. Dann sagte er, go. Nach einem Jahr des Wartens waren wir im Interviewraum. Wir waren zu 8. Unser Therapeutenpaar, ein älteres indisches Ehepaar, eine junge indische Frau mit ihrem Baby und wir beide. Swami materialisierte einen Ring für den älteren Herrn, in dem sein Porträt eingefasst war. »Gefällt dir der Ring?« fragte Swami. Der Mann sagte, »Ja«, aber Swami war nicht überzeugt. »Gib mir den Ring zurück.« Er nahm den Ring in seine Hand, ich saß etwa 1 Meter entfernt, schloss seine Finger, öffnete sie und nun funkelte ein Diamant dort, wo zuvor das Porträt gewesen war. Der Verstand setzt aus, wenn man so etwas sieht. Das Gehirn schaltet ab, die Augen schauen einfach nur zu. Das Baby der jungen Mutter begann unruhig zu werden. »Bleib ruhig«, sagte Swami zu ihr, »nichts wird dir hier geschehen.« Mit einer kleinen Bewegung seiner Hand erschien ein Stück Misri-Kandis-Zucker, das er dem Kind in seinen Mund steckte. Das Baby beruhigte sich augenblicklich. Aber was danach folgte, war für mich der kostbarste Moment. Als das Interview endete, stand Swami vor mir und machte die üblichen Segensbewegungen mit seiner Hand. Eine Bewegung, die ich nie vergessen habe und für immer in Ehren halten werde. Du wirst ein langes, gesegnetes, glückliches und göttliches Leben haben, sagte er. Wir waren noch jung, wir kannten Swami erst seit 2 Jahren. Ich schrieb seine Worte auf, aber ich verstand damals noch nicht, was er mir geschenkt hatte. Ich sollte es erst 15 Jahre später verstehen. Ein zweites Herz. Walter, Weihnachten 2006. Ich saß mit meiner Trompete an den Lippen im Weihnachtschor und spielte Amazing Grace vor Swami in der Sai-Kulwand-Hall. Es gibt sogar ein Video davon. Ich war in höchster Glückseligkeit, Ananda. 3 Monate später, im März 2007, hatte ich einen Herzinfarkt. Ich musste mich einer Notoperation am offenen Herzen unterziehen. Als ich in den Operationssaal gerollt wurde, bereiteten mich der Anästhesist und eine Krankenschwester in einem kleinen Vorraum vor. An der Wand hing ein Telefon. Auf der Trage liegend, rezitierte ich im Stillen 3-mal das Gayatri-Mantra. Dann betete ich: Swami, bitte führe all die Hände, die mich jetzt berühren. Als mein Gebet endete, klingelte das Telefon. Die Krankenschwester blickte ihren Kollegen an. Wer ruft denn jetzt an, fragte sie und nahm den Hörer ab. Es war niemand in der Leitung. Verwundert legte sie ihn wieder auf. Ich verstand es sofort. Danke, Swami, sagte ich zu mir selbst. Du hast angerufen. Dann überwältigte mich die Narkose. 5 koronäre Bypasse wurden erfolgreich gelegt. Das ist nun fast 20 Jahre her. Manchmal nenne ich die Jahre nach der Operation ein zweites Leben und das Herz, das in meiner Brust schlägt, ein zweites Herz. Erst nach der Operation verstand ich, was Swami vor so langer Zeit in diesem ersten Interview gesagt hatte. Langes, gesegnetes, glückliches, göttliches Leben. Er hatte die Wahrheit gesprochen, noch bevor ich überhaupt wissen konnte, worum ich bitten sollte. In Glückseligkeit gebadet. Christiane, Jahr für Jahr kehrten wir zurück. Es hatte sich wohl herumgesprochen, dass Swami immer Ja sagt, wenn Walter ihn um ein Interview bat, und schon bald fragten andere Devotis, ob sie sich unserer Gruppe anschließen könnten. Einmal waren wir 45 Personen. Jedes Jahr trugen wir passende Schals, damit wir in der Menge leicht zu erkennen waren. In einem Jahr, als Walter nach vorne ging, um Swami die Anzahl der Personen mitzuteilen, verzählte er sich. Er sagte: 44. Swami korrigierte ihn lächelnd: Nein, 45. Wir wurden weggeschickt. Am nächsten Tag versammelte sich unsere Gruppe erneut. Alle 45 vollzählig und wir durften auf die Veranda gehen, um auf unsere Interview zu warten. Während wir warteten, kam eine deutsche Dame mit einem anderen Schal und bestand darauf, dass er im Traum gesagt worden sei, sie könnte sich uns anschließen. Ein älterer Seva-Helfer versuchte, sie wegzuschicken, aber sie wollte nicht gehen. Die Stimmung wurde angespannt. Swami kam. Sogar er stellte sie zur Rede. Trotzdem ging sie nicht. Schließlich erklärte Swami, dass alle Frauen in die Darshan-Reihen zurückkehren müssen. Nur Männer wurden zum Interview zugelassen. Ich sprach in jenen Tagen nur sehr wenig Englisch. Der gesamte Austausch, die Frau der Streit, Swamis Verkündung, ging an mir vorbei, ohne mich zu berühren. Etwas anderes geschah mit mir. Ich erlebte einen solchen Segen, ein solches Ananda von Swami, dass ich vollkommen darin versunken war. Ich bemerkte nicht einmal, dass wir aufgefordert wurden, zu gehen. Mechthild, die in unserer Gruppe war, nahm meine Hand und führte mich weg. Erst da bemerkte ich, dass sie zitterte. Wir saßen abseits, während die Männer hineingingen, und ich befand mich noch immer in diesem wunderbaren Zustand voller Energie. Ehrlich gesagt, hätte ich es für mich besser nicht laufen können, selbst wenn ich in den Interviewraum hineingelassen worden wäre. Erst im Laufe der Jahre ist mir klar geworden, welche Gnade ich an diesem Tag erhalten habe. Ich war nicht in den Interviewraum gelassen worden. Ich hatte einfach auf der Veranda gesessen. Aber er badete mich in Glückseligkeit. Das nächste Mal komm mit deiner Frau. Walter. 1 oder 2 Jahre später hatte ich ein weiteres Interview. Christiane, die Kreislaufprobleme plagten, war in der Darshan-Reihe geblieben. Wir waren 4 Männer in der Gruppe. Am Ende unseres Interviews schickte Swami die anderen aus dem inneren Raum und behielt mich für ein paar Augenblicke allein bei ihm. Stell dir das vor, Gott und ich, der kleine Walter und Gott im selben Raum. Swami nahm meine Hand, tätschelte sie sanft und sagte, das nächste Mal kommst du mit deiner Frau. Die wörtliche Bedeutung war klar, die tiefere Bedeutung zeigte sich erst später. Komm mit deiner Frau bedeutete, zeige ihr mehr Zuneigung, verbringe mehr Zeit mit ihr und unternehme mehr mit ihr. Das war Swamis Art, direkte Anweisungen gab er selten. Er nutzte Bilder, Andeutungen und Gesten. Die Anweisungen entfalteten sich über Monate oder Jahre in deinem Inneren. Und wenn sie es taten, wusstest du, dass er es von Anfang an gewesen war. In einem anderen Interview hatte er zweimal über Christianes leeren Platz gesprochen. Sie ist eine gute Frau. Sie ist eine gute Frau. Vom Hospiz zum Gefängnisdienst. Christiane. Als wir Anfang der 90er Jahre das erste Mal zu Swami kamen, fragten wir uns, welches Seva wir in seinem Namen anbieten könnten. Wir beschlossen, Hospizarbeit zu machen. 3-mal versuchten wir damit anzufangen. 3-mal wurde uns der Weg versperrt. Wir waren rätselhaft berührt. Dann im Münchner Zeitzentrum wurde die Situation aus einem anderen Blickwinkel klar. Wir sollten im Gefängnis dienen. Wir schlossen uns einer Gruppe an, die einem katholischen Männerfürsorgeverein angeschlossen war, einer kleinen Gruppe von Laienhelfern, die männliche Insassen betreuten in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München. Walter brachte eine Absichtserklärung nach Brindavan und legte sie zu Swamis Füßen, und Swami nahm sie an. Von diesem Tag an spürten wir seinen Segen für diese Arbeit. Wir fühlten es tief in uns und überall begannen die Dinge in Fluss zu kommen. Das ist nun über 30 Jahre her. Wir sind die einzigen verbliebenen Freiwilligen aus der ursprünglichen Gruppe. Andere sind im Laufe der Jahre gekommen und gegangen. Die Abteilung, in der wir arbeiteten, ist die herausforderndste Situation im ganzen Gefängnis. Eine Station für Sexualstraftäter, in der die Männer zu ihrer eigenen Sicherheit von den anderen Insassen getrennt untergebracht sind. Die Arbeit ist schwer, die Männer sind oft gebrochen und so wollen wir den Dienst schon manchmal beenden. Aber wir haben nicht aufgehört. Innerhalb des Gefängnisses sprechen wir nie über Swami. Es ist uns nicht erlaubt zu missionieren und wir würden das auch gar nicht wollen. Wir versuchen einfach, wir selbst zu sein. Die Männer spüren irgendwie, dass wir dorthin gehören. Swami wirkt durch uns, durch unser bloßes Sein. Vom Saulus zum Paulus. Einmal brachte uns die Arbeit mit einem besonderen schwierigen Mann an unsere Grenzen. Wir schrieben in einem Brief an Swami über ihn und baten ihn, sich diesen Mannes anzunehmen, weil wir es nicht mehr konnten. Walter übergab den Brief bei einem Darshan an Swami. Als wir ein paar Besuche später auf die Station zurückkehrten, fragte uns der Mann fast schüchtern, könnte ich eines von Papas Büchern haben? Wir waren fassungslos. Wir hatten nie mit ihm über Baba gesprochen. Er erklärte, dass im Gemeinschaftsraum der Station ein Fernseher stand und er dort eine Dokumentation über indische Gurus und Avatare gesehen hatte. Swami war darin vorgekommen. Ich muss mehr wissen, sagte er. Wir baten die Gefängnisleitung um eine Sondergenehmigung und brachten ihm ein Exemplar von John Hislops »Mein Baba und ich«. Genau das Buch, das auch uns damals die erste Tür geöffnet hatte. Er las es. Langsam wandelte sich der Mann vollkommen, vom Saulus zum Paulus, wie es in der Bibel heißt. Schließlich wurde er entlassen. Wir begleiteten ihn draußen genauso weiter, wie wir es drinnen im Gefängnis getan hatten. Er heiratete und bei der Trauung stand Christiane als Trauzeugin an seiner Seite. Bis heute ruft uns seine Frau immer wieder an. Er wurde von einem schwierigen Gefangenen zu einem lieben Freund. Eine zurückgegebene Lektion. Christiane. Einige Jahre lang habe ich auf der Station einen vegetarischen Kochkurs geleitet. Ich bestand darauf, vegetarisch zu kochen. Wenn ihr ein Schnitzel wollt, sagte ich zu ihnen, könnt ihr euch das selbst braten. Das müsst ihr nicht von mir lernen. Sie hatten sich eingebildet, Fleisch zu wollen, aber stattdessen lernten sie Veggie-Pizzas und Linsengerichte zu lieben. Fast immer kam jemand mit schlechter Laune an. Schneide einfach zuerst die Karotten, sagte ich dann, und wenn das Essen auf dem Tisch stand, hatte sich die dunkle Wolke meistens verzogen. Oft waren das Männer, deren Ehen während ihrer Haftzeit in die Brüche gegangen waren, deren Familien sie aufgegeben hatten und die mehr Trauer in sich trugen, als sie in Worte fassen konnte. Einer von ihnen, ein junger Mann, von dem ich insgeheim einmal gesucht hatte, er sei ein wenig hoffnungslos. So ein vernachlässigter Junge, dachte ich, der versteht gar nichts, wurde entlassen und verschwand aus unserem Leben. 5 Jahre später, kurz vor Weihnachten, klingelte das Telefon. Er war es. Ich kann euch einfach alle nicht vergessen, sagte er. Ich fragte ihn, was er jetzt mache. Er erzählte, dass er ehrenamtlich arbeite. Warum? Weil, so sagte er, du hast uns damals im Kochkurs einmal gesagt, dass man etwas Gutes tun muss, um zufrieden zu sein. Ich konnte mich nicht einmal daran erinnern, das jemals gesagt zu haben, aber er hatte diesen einen Satz 5 Jahre lang behalten. Dieser Moment hat mich verändert. Ich habe gelernt, auf jeden Gedanken und jedes Wort zu achten. Man weiß nie, welches davon zum Samen für die Gnade eines anderen wird. Selbst wenn man denkt, dass ein Mensch nicht zuhört, selbst wenn man glaubt, dass er es nicht versteht, die Gnade kann trotzdem wirken. Jetzt schenke ich jedem schwierigen Insassen den Vertrauensvorschuss, dass ich an ihn glaube. Ich vertraue darauf, dass das Göttliche in ihm real ist, selbst wenn ich es nicht sehen kann. Die Männer spüren diesen Unterschied. Sie spüren jeden Gedanken. Ich habe in dieser Abteilung in 30 Jahren keine einzige Sekunde Angst verspürt. Walter, als ich einmal meine Besorgnis darüber äußerte, dass Christiane mit den Männern allein in der Küche war, stand der gewählte Sprecher der Gefangenen auf. Walter, sagte er, wenn Christiane auch nur ein einziges Haar gekrümmt wird, verlässt diese Gefangene diese Station nicht lebendig. Sie wurde in ihren eigenen Worten schon immer absolut göttlich behandelt. Uwes Mea Culpa. Der erste Mann, der unserer Obhut anvertraut wurde, hieß Uwe. Er hatte fast sein ganzes Leben im Gefängnis verbracht. Zuerst in der ehemaligen DDR, weil er sich dem Regime nicht unterwerfen wollte, und dann in Westdeutschland aus anderen Gründen. Er war seit 10 Jahren inhaftiert, als der Bewährungshelfer uns bat, uns seine anzunehmen. Uwe wurde entlassen. Er besuchte uns oft, weil er sich einsam fühlte. Wir nahmen ihn zu Familienfeiern und in das Pflegeheim mit, in dem Christianes Mutter lebte. Während sie den Rollstuhl ihrer Mutter den Flur hinunterschob, schob Uwe den Rollstuhl eines anderen Bewohners neben ihr. Er schmeckte die Freiheit und ihm schmeckte der Dienst am nächsten, und für eine Weile blühte er regelrecht auf. Dann erlitt er einen Rückfall. Er lernte eine Frau kennen und die alten Muster brachen wieder durch. Er wurde erneut zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, diesmal in Straubing, Stunden von uns entfernt. Wir konnten ihn nicht sehr oft besuchen. Er flehte um Briefe und wir schrieben ihm. Während dieser zweiten Haftzeit geschah etwas Tieferes. Schließlich, nach einer Bewährungszeit in einem anderen Bundesgefängnis und der Verlegung in ein Übergangsheim, kam der Tag, an dem Uwe einen Brief schrieb, auf den wir viele Jahre lang gewartet hatten. Er bat die Opfer um Entschuldigung. Es tat ihm leid, was er uns zugemutet hatte. Es tat ihm leid, dass er rückfällig geworden war. Was für ein Narr ich war, das alles nicht zu sehen, waren seine genauen Worte. Als wir diese Zeilen lasen, kam uns die Strophe aus Amazing Grace in den Sinn. Es war genau das Kirchenlied, das Walter an jenem Weihnachten vor seinem Herzinfarkt auf der Trompete vor Swami gespielt hatte. Ich war einst blind, doch heute sehe ich. Einige Monate später wurde er entlassen, wovon wir hofften, dass es das letzte Mal sein würde. Er rief uns jeden Sonntag an. Er besuchte Freunde, begann seine medizinischen Kontrolluntersuchungen, ein Mann, der seit kurzem frei war und endlich wieder leben konnte. Dann an einem Sonntag rief er nicht an. Und am nächsten Sonntag rief er auch nicht an. Wir riefen im Übergangsheim an. Wir haben heute Morgen eine Nachricht erhalten, sagte der Mann am anderen Ende des Leitungs. Uwe ist im Krankenhaus verstorben. Er hatte am Ende kein Telefon bei sich und konnte uns nicht erreichen. aber er hatte vor seinem Tod geschrieben: Es tut mir leid, ein wahres Mea Culpa. Für uns war das der Kern seines Lebens, zu sterben, nachdem er sehend geworden war, nachdem er verstanden hatte, das war die Bestimmung, die Swami für ihn vorgesehen hatte. Durch ihn war das alles möglich. Ohne Swami wäre nichts von all dem passiert. Unsere Ehe hätte nicht gehalten, ich hätte kein zweites Leben mit meinem zweiten Herzen geschenkt bekommen. Wir hätten niemals diese Glückseligkeit auf der Veranda erfahren. Wir wären nicht in der Lage gewesen, 30 Jahre lang im Gefängnis zu dienen und die Verwandlung so vieler schwieriger und tief verzweifelter Menschen miterleben zu dürfen. Wir hätten nicht erfahren, wie ein einziger Satz, der während eines Kochkurses gesprochen wurde, einen Jungen verwandeln kann, der ihn 5 Jahre lang im Herzen trug. Und wir hätten Uwes letzte Entschuldigung vor Gott nicht miterlebt. Jeden Tag, wenn wir die Veden rezitieren und unsere Gebete sprechen, ist der letzte Satz immer derselbe. Danke, Swami, dass du uns dich erkennen ließest und dass du uns beschützt. Walter und Christiane Ketterer, Deutschland. Walter und Christiane Ketterer leben in Deutschland. Sie sind seit den frühen 1990er Jahren Devotees von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Herr und Frau Ketterer haben Prashanti Nilayam viele Jahre besucht und den Segen von Bhagavan erhalten. Walter trat zudem im Jahr 2006 im Weihnachtschor in der göttlichen Gegenwart auf. Den Lehren Swamis folgend widmen sie sich Gemeinschaftsdienstprojekten der SSIO Deutschland. Beruflich wurde Walter in der Metallverarbeitung ausgebildet und arbeitete vor seiner Pensionierung im Jahr 2010 als Buchbinder.